Der Weg des Lichts, das erste Buch. Neues heiliges Wissen aus der geistigen Welt über die Zusammenhänge des Lebens zu Beginn des Wassermannzeitalters. Liebe Hörerinnen und Hörer, 7 Jahre bedurfte es, bis sich die Texte Der Weg des Lichts nun auch vor Ihnen entfalten dürfen. Gedacht als bewusstseinsbildendes, wissenvermittelndes Buch, wurden mir als mediale Autorin die Inhalte von 2002 bis 2009 durch geistige Führung übergeben. Seit 1999 besitze ich die Gabe, medial sprechen und schreiben zu können. Diese Fähigkeit und die enorme Bereicherung durch das empfangene Wissen kamen von Anfang an anderen Menschen, aber auch meiner großen Familie und mir selbst zugute. 2003 veränderte sich das insofern, als ich Texte niederschrieb, die nicht mit dem Schicksal einzelner Menschen, auch in vorherigen Leben, zu tun hatten, sondern sich allgemein mit der Auswirkung von Gedanken, Gefühlen und Handlungen beschäftigten. Erst nach und nach wurde mir klar, dass ich über meine geistigen Führungen ein bis dahin okkultes Wissen zum Leben und Sterben, zu den Lichtprozessen im Universum, dem morphogenetischen Feld des Lebens und zu Zukunftsimpulsen für die Menschheit durchgegeben bekam. Es waren verschiedene allwissende geistige Wesenheiten, die mir dieses heilige Wissen anvertrauten und vermittelten. Seit geraumer Zeit sind es die Kräfte des Erzengels Raphael, die mich impulsieren, sodass ich überhaupt fähig war, dieses Buch schreiben zu können. Seit kurzem werde ich auch unterstützt von der kraftvollen, klärenden, bewusstseinsbildenden Kraft des Erzengels Michael. Bevor jedoch der größte Teil des Buches durchgegeben wurde, erhielt ich Wissen zu Sphinx und Pyramiden, das als Grundlage erforderlich war, um die Inhalte und Zusammenhänge besser verstehen zu können. So ist der Vorspann über Sphinx und Pyramiden als notwendiger Einstieg anzusehen, um in das Wissen über das morphogenetische Feld des Lebens eintauchen zu können. Wichtige und häufig verwendete Begriffe sind in einem Glossar in dieser Kassette befindlich. Die Texte zum morphogenetischen Feld des Lebens sind darauf angelegt, das Leben in seinen tieferen Zusammenhängen, auch womöglich im Sinne einer Heilung, zu erläutern. Deshalb bildet eine kleine Auswahl von Durchsagen zum Thema Heilung und Heilmethoden einen vorläufigen Abschluss dieses Buches und weist damit schon auf die Fortsetzungen hin, die in einem zweiten Buch die Themen des ersten vertiefen und erweitern werden. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass die hier niedergelegten Texte nicht immer leicht zu lesen und zu verdauen sind. Es steht mir fern, Ihnen Empfehlungen geben zu wollen. Doch möchte ich Sie ermuntern, sich selbst und den Inhalten Ihre eigene Zeit zu lassen, sich den Weg des Lichts zu Ihnen zu bahnen. Ich wünsche Ihnen beim Hören alle nur denkbare Freude, einen Zugewinn an Staunen im Erkennen von Unbekanntem und Bekanntem und womöglich ein tiefes, wissendes Erinnern an vergangene und zukünftige Zeiten. Vorwort. In dem nachfolgenden Text über Ursprung, Wesen und Entwicklung von Sphinx und Pyramiden sowie der Entwicklung der Menschheit wird in sehr komprimierter Form ein heiliges Wissen auf die Erde transformiert, das erst jetzt diesen Weg aus höchsten himmlischen Höhen zu euch Menschen nehmen darf. Ihr, die Menschen der Jetztzeit, lebt in einer großen Umbruchphase. Einer Umbruchphase, die seit 10.000 Jahren nicht ihresgleichen hatte. Ihr lebt jetzt wie am Nullpunkt der geometrischen Kurve und begebt euch langsam aus diesem Nullpunkt heraus in eine neue Lebensphase. Nach 10.000 Jahren vorherigen Abstiegs in Materie und Schein beginnt jetzt ein neues Zeitalter. Der Sphinx steht als Symbol für die menschliche Entwicklung aus der unstrukturierten, androgynen, körperlosen Form in eine langsame Entwicklung von Struktur, Geschlechtlichkeit, Körper, Ich, hohem Selbst und Bewusstsein der Jetztzeit. Ihr Menschen habt in diesem Zeitraum eine grandiose Entwicklung gemacht, die jetzt, genau zur rechten Zeit, impulsiert werden soll durch die Offenlegung der nachfolgenden Inhalte. Ein wichtiger Meilenstein in eurer Entwicklung war der Untergang von Atlantis. Ursprünglich waren die Atlantier feinstoffliche Wesenheiten, eng verbunden mit den göttlichen Kräften und Energien. Einige von ihnen lösten sich aus dieser symbiotischen Einheit mit Re, ihrem Sonnengott, und bereiteten so die Prozesse vor, die für die Evolution der Menschheit, der Erde und des Kosmos erforderlich waren. Sie fielen in die Polarität von Gut und Böse, so wie ihr Menschen der Jetztzeit sie bis ins Detail kennengelernt habt. Nun tragt ihr den Wunsch und die Sehnsucht in euch, diese Polarität zu überwinden und mehr in die Einheit zu gehen. Diese in die Polarität gefallenen Atlantier waren also die vorbereitenden Vollstrecker einer neuen Zeit. Sie waren bereits individualisierter als alle anderen Atlantier und hatten nicht nur die Aufgabe, das neue menschliche Geschlecht im heutigen Ägypten zu gründen, sondern auch dem alten Atlantis den erforderlichen und unumgänglichen Todesstoß zu geben. Sie waren in geheimer Mission tätig und setzten eine Art Fanal für die sich entwickeln wollende Menschheit. Ihr Auftrag erfüllte sich, als Atlantis unterging und ein neues Leben im heutigen Ägypten am Fuße des Sphinx entstand. Sie hatten ihre Kräfte nicht missbraucht, sondern durch ihr Tun alles möglich gemacht, was für das Neue erforderlich war. Durch das Schreiben dieses Buches ist weltweit die Schwingung im Bereich von Transformation angehoben. Wir segnen die Menschheit, die Erde, den Kosmos. Amen. Erster Teil: Atlantis, Sphinx und Pyramiden. Keiner nimmt ein Licht, um es an einen verborgenen Platz oder unter ein Gefäß zu stellen. Er wird es auf den Leuchter stellen, damit alle, die hereinkommen, das Licht sehen. Lukas 11. Der Sphinx und die Atlantier. Der Sphinx wurde vor ca. 10.000 Jahren dort errichtet, wo er heute steht. Er ist männlicher Qualität und verkörpert den alten Sonnenkult von Atlantis. Atlantis war untergegangen. Eine relativ kleine Gruppe von Menschen hatte sich retten können. Es waren dies Menschen, die im alten Atlantis eine hohe Entwicklungsstufe erreicht hatten. Die Atlantier verkörperten vor ihrem Untergang die entwickelste Menschenform auf der Erde und verehrten in ihren Ritualen den Sonnengott Re, so wie dies auch später die Ägypter taten. Der Sonnengott hatte seine spirituelle und tatsächliche Heimat in der Sonne, die täglich mit unermüdlicher Kraft die Menschen belebte und die Früchte reifen ließ. Dieses weit entfernte, strahlende und brennende Gestirn wurde in der Personifikation von Re verehrt. Es war eine Zeit, die vollkommen anders war als die heutige. Insofern ist es für uns Engel schwierig, in Worte zu fassen, was vor ewigen Zeiten Realität war und dann auch noch so, dass ihr Menschen des 21. Jahrhunderts es überhaupt versteht. Die Menschen des alten Atlantis waren sehr viel feinstofflicher als der heutige Mensch. Sie waren in der Lage, durch geistige Konzentration an zwei Orten gleichzeitig zu sein und die Gedanken der anderen Menschen zu lesen. Sie waren feinfühlig, hellhörig und sehend. Sie waren sehr verbunden mit der Natur, liebten die Tiere, die Pflanzen und die anderen Menschen. Sie hatten einen natürlichen Zugang zu Edelsteinen und benutzten sie, um zu heilen oder Energietransformationen durchzuführen. Da ihre Körperlichkeit viel feinstofflicher war als die der heutigen Menschen, konnten sie sich auch dematerialisieren oder materialisieren. Die Menschen lebten in vollkommener Harmonie mit der Natur und der von ihnen verehrten Gottheit. Sie verehrten ausschließlich den Sonnengott Re und verbanden sich täglich mehrmals mit dessen sie belebenden Energien. Sie verschmolzen dann mit Re und entwickelten das Gefühl der Einheit und der unbegrenzten Liebe. Durch diese Verbundenheit zur Göttlichkeit hatten die Menschen eine relativ hohe Schwingung und keine Ängste, keinen Neid, keine Gier, keine Habsuchts- oder gar Hassgefühle, Sobald sie diese Gefühle anfänglich spürten, sehnten sie sich nach der Gottheit, verbanden sich mit ihr und heilten in dieser naturgemäßen Verbundenheit. Ihre Zuwendung zur Gottheit war natürlich. Sie war nicht von Bewusstsein geprägt oder ihnen durch Lehre vermittelt worden. Es war ihr Leben zu der damaligen Zeit, das diese regelmäßige Verbundenheit mit den Sonnenkräften forderte und erfüllte. Das Leben gestaltete sich wie eine schlafende, ich-kraftlose Hinwendung, die niemand hinterfragte, die von allen praktiziert wurde und die auch dazu führte, dass sich alle Menschen einer Familie, einer Sippe, eines Stammes und eben dieses Volkes wie blutsverwandt fühlten und eine große Gemeinschaft bildeten. Ihre Seelenkräfte waren in einer Gruppenseele gebündelt. Diese Menschen waren also noch keine Individuen. Eine Individualisierung sollte erst sehr viel später eintreten. Es gab auch noch keine Geschlechtertrennung. Diese entstand erst nach dem Untergang von Atlantis, in den darauf folgenden Bevölkerungsperioden der menschlichen Entwicklung. Die Zeugung neuen Lebens war ein geistiger Akt und wurde in der Verschmelzung mit der Gottheit vollzogen. Durch die Konzentration auf neues Leben, das Erbitten dieser Kräfte und das huldvolle Ja von Re entstand feinstofflich, aber bereits vermaterialisiert neues Leben. Pflanzen teilten sich, um sich zu vermehren. Tiere wurden geschöpft, so wie es dem göttlichen Willen entsprach. Ihr seht, es war die Zeit vor Adam und Eva, vor Kain und Abel, vor Moses, Buddha, Christus und Mohammed. Und doch haben alle wichtigen nachfolgenden Menschheitslehrer ihre Wurzeln in dieser Zeit. Atlantis, das in der Region des heutigen Atlantischen Ozeans lag, ging unter, weil diese Lebensform keine Weiterentwicklung zuließ, ohne den Tod als größten Transformator von Leben einzubeziehen. Einige eingeweihte, weiterentwickelte Menschen wussten bereits lange vor dem Untergang von Atlantis, dass sich ein ganzer Kontinent im Strudel riesiger Wassermassen krachend teilen und alles Leben mit sich wegreißen würde. Diese Menschen mussten ihr Wissen für sich behalten und wurden parallel dazu aus der geistigen Welt vorbereitet auf ihr neues Leben auf einem anderen Kontinent, unter anderen Lebensbedingungen und mit einer neuen körperlichen Stofflichkeit. Diese Menschen beherrschten noch weitergehender, als es den Bewohnern von Atlantis eigen war, die Kunst der Materialisierung und Dematerialisierung. Sie wurden gezielt auf ihre große neue Aufgabe, das Leben in der Region des heutigen Ägypten, vorbereitet. Bereits damals stand fest, dass ein paar tausend Jahre später genau dort eine Hochkultur ihre Entstehung finden sollte. Diese Hochkultur war dafür vorgesehen, die Geburt des Christus und die Ich-Entwicklung des Menschen vorzubereiten. Aus dem ichlosen Zustand der Atlantier sollte über erste und nachfolgende Inkarnationen in der heutigen Region der Sahara die Wiege des Bewusstseins entwickelnden Menschen entstehen. Diese Weiterentwicklung war im göttlichen Plan schon seit langem vorgesehen. So wurde Atlantis durch ein riesiges Wasser- und Landbeben zerstört. Die wenigen, auf dieses Ereignis entsprechend vorbereiteten Menschen hatten sich schwingungsmäßig so angehoben, dass sie ihre feinstoffliche Körperlichkeit auflösten und sie in die Region der Sahara fokussierend materialisierten. Es waren dies Menschen, die grobstofflicher waren als ihre Schwestern und Brüder in Atlantis und als sie selbst, während sie dort noch lebten. Ihre Körper waren aber längst nicht so grobstofflich wie die des heutigen Menschen. Sie hatten ihre besonderen Fähigkeiten wie Hellsichtigkeit und Feinfühligkeit behalten und auch ihre schlafende, naturgebundene Verbundenheit mit dem Sonnengott Re. Neues Leben zeugten sie weiterhin durch die bittende Hinwendung zum Sonnengott. Aus Dankbarkeit für dieses neue, ihnen geschenkte Leben errichteten sie den Sphinx. Der Sphinx entsprach in seiner Urform von Löwenkörper und menschlichem Kopf mit kultischer Kopfbedeckung ihrem inneren Bild der von ihnen in der Sonne verehrten Kraft. Die Sonne als Gott, als Schöpfer allen Lebens, erhielt den Körper des von ihnen am meisten verehrten Tieres, des Löwen, und den Kopf eines Menschen in vermaterialisierter Form, der aber durch die kultische Kopfbedeckung seine hingebungsvolle und wissende Verbundenheit mit Re symbolisierte. In der Urform des Sphinx, die durch Witterungseinflüsse, Wüstensand und Menschenhand später Schaden nahm, war das Reich der Pflanzen durch in Steine geritzte Bäume und Pflanzen vertreten. Diese Steine sind allesamt verschwunden oder von ihrer Gravur befreit. Ihr Menschen könnt euch nicht vorstellen, welche Kräfte über Jahrtausende auf den Sphinx eingewirkt haben. Eure Ägyptologen sind sehr intelligent. Ihr Wissen ist sehr umfangreich. Aber die tatsächlichen Zusammenhänge, Lebensbedingungen und Kraftbewegungen sind ihnen weitgehend unbekannt. Als sich androgyne, feingliedrige Wesen im heutigen Ägypten aufmachten, die Menschheitsgeschichte durch ganz neue, weitergehende Kräfte zu impulsieren, war in den anderen Regionen der Erde die Geschlechtertrennung bereits vollzogen. Die Wiege der zivilisierten, spirituellen, denkenden, ichbegabten und bewusstseinentwickelnden Menschheit steht also in Ägypten, am Fuße des Sphinx. Es bedurfte sehr besonderer Umstände, um alle Kräfte, vor allem die zukünftigen, so entwickeln zu können, wie es seit ewigen Zeiten im Weltenplan vorgesehen war. Aus geistiger Sicht sollte am Fuße des Sphinx ein Volk entstehen, welches das alte Wissen der Atlantier weiterentwickelte und mit seiner Bewusstseins- und Ich-Entwicklung die Zeit bis in das beginnende Wassermann-Zeitalter prägt, vorantreibt und inhaltlich impulsiert. Die Impulse wurden bereits vor vielen Jahrtausenden gegeben, in der geistigen Welt gespeichert und dort weiterentwickelt. Durch das Niederschreiben und Veröffentlichen dieses Textes kommen diese Impulse jetzt in der Umbruchphase zum dritten Jahrtausend voll zum Tragen und können verstärkt wirksam werden. Ihr könnt es verstandesgemäß nicht erfassen. Öffnet euer Herz und eure Intuition. Sie sagen euch die heilige Wahrheit. Leben und Sterben in der Zeit, als der Sphinx gebaut wurde. Die Menschen, die in der Zeit der Entstehung des Sphinx im heutigen Ägypten lebten, waren durch ihre Wurzeln noch mit dem alten Atlantis verbunden. Es waren zarte, feingliedrige Menschen, die anfangs eine androgyne Ausstrahlung und Lebensführung hatten. Sie beherrschten die Kunst des Gedankenlesens und konnten Materie erzeugen und auflösen. Sie standen ständig in Kontakt mit ihrer Gottheit Re und fühlten sich eins mit ihr. Sie waren feinfühlig, hellsichtig und medial. Ihre Fähigkeit, sich selber zu materialisieren und zu dematerialisieren, zog sich aber langsam zurück. Das heißt, die bevorstehende Entwicklung in eine körperlichere und strukturiertere Existenz wurde eingeleitet. Auch wenn die neuen Kräfte für sie bereits spürbar waren, konnten sie sie damals noch nicht zuordnen und verifizieren. Diese Menschen hatten sich also in eine Umbruchzeit hinein inkarniert, die den Beginn einer neuen Zeit darstellte. In gewisser Weise war die damalige Zeit mit der heutigen Zeit vergleichbar. Auch damals waren die Menschen noch so sehr mit den alten, in ihnen lebenden Kräften verbunden, dass sie sich das Neue nicht vorstellen konnten. Sie waren Menschen ihrer Zeit, so wie ihr Menschen eurer Zeit seid. Auch jetzt sind es sehr wenige Menschen, die sich die Zukunft in feinstofflicher Körperlichkeit mit herausgehobenen geistigen und bewusstseinsmäßigen Fähigkeiten überhaupt vorstellen können. Damals begann der Weg in die Tiefe, jetzt führt er heraus aus der Tiefe von Materie und Schein. Die Menschen der damaligen Zeit lebten in Familien und Gruppen zusammen. Sie hatten kein Ich-Bewusstsein, sondern waren ihre Familie, ihre Sippe, ihr Stamm. Ihr Bewusstsein war traumähnlich, nicht entwickelt. In der ersten Zeit ihres Lebens in Ägypten erfolgte die Fortpflanzung weiter durch geistiges Erbitten eines Kindes. Das huldvolle Ja der Gottheit und das Inkarnieren in eine Körperlichkeit. Doch mit der Zeit veränderten sich diese feinstofflichen, höchst spirituellen Menschen. Weil es evolutionsmäßig erforderlich war, entstand durch göttlichen Ratschluss die Schöpfung von Mann und Frau, die Schöpfung der Geschlechter. In der Bibel ist dies bildhaft in der Schöpfungsgeschichte geschildert. Diese Inhalte, die Vertreibung aus dem Paradies, sind symbolisch zu sehen und ohne jegliche Bewertung zu betrachten. Die Geschlechtertrennung war unter anderem erforderlich, weil sonst die menschliche Entwicklung nicht weitergegangen wäre. Die Menschheit wäre stumpf, traumhaft und nicht ichbewusst geworden. Auch für die Inkarnation der Christuswesenheit war die Geschlechtertrennung Voraussetzung. In unserer heutigen Zeit findet auch eine Art Christusinkarnation auf der Erde statt. Der ätherische Christus inkarniert sich über die Lebensenergie in die Menschen. Weil sie durch jahrtausendelange Prozesse körperlich so vollkommen sind, wie es für diesen Akt Voraussetzung ist. Die Seelenkräfte, die Ich-Kräfte, das Bewusstsein, sie sollen und wollen noch wachsen. Der Geist will sich in höchste Regionen erheben. Dies ist aber nur in einem Körper möglich, der die Tiefen der Materie erfahren und begriffen hat und sich jetzt zum Licht hinwenden will. Damals inkarnierten sich Schöpferkräfte, die die Geschlechtertrennung herbeiführten und den Menschen als Mann und Frau in die Tiefe von Materie, Gottferne und Egoismus schickten. Heute inkarnieren sich Kräfte, die den Menschen bei vollem Ich-Bewusstsein in die Verbundenheit mit der göttlichen Welt führen möchten. Es ist die gegenläufige Bewegung, die den heutigen Menschen in die lichten Höhen einer veränderten Existenz führen soll. Ihr Menschen habt wichtigste Erfahrungen gesammelt, die es euch jetzt möglich machen, erneut in einen größten transformativen Prozess einzutauchen und so die Intention des Wassermann-Zeitalters aufzugreifen und in die Wirklichkeit zu führen. Die Gedankenwelt der vor und zur Zeit des Sphinx in Ägypten lebenden Menschen war also nicht scharf und präzise wie die von euch Menschen heute, sondern traumhaft und von Bildern geprägt. Sie hatten auch kein Bewusstsein von sich oder ihrem Leben. Ihr Leben war Gebet und Hingabe und floss in einem Strom der Liebe dahin. Durch den Beschluss der Geschlechtertrennung trat diesbezüglich eine entscheidende Veränderung ein. Männliches und Weibliches entwickelten sich in das androgyne Leben hinein. Es entstanden langsam der weibliche und der männliche Genitalbereich und eine noch schlafende Form des geschlechtlichen Beieinanderseins. Die geschlechtsspezifischen Kräfte wurden nach und nach stärker und bewirkten ein Erwachen der Denkfähigkeit, aber immer noch bildhaft, und ein Erwachen von Aggressionen. Zuvor waren die Menschen in sich so gerundet, dass sowohl Aggression als auch Neid, Missgunst, Angst, Gier und Geiz, gar Hassgefühle nicht gegeben waren. Sie lebten in einer Symbiose mit Gott und daher wie in einem paradiesischen Zustand. In diese Zeit der allmählichen Geschlechtertrennung fiel auch die Erschaffung des Sphinx. Die Löwezeit ging zu Ende und die aus Atlantis übergesiedelten Menschen erschufen einen Löwen aus Stein mit dem Gesicht von Re als in vermenschlichter Form. Ausgerüstet mit der kultischen Kopfbedeckung, die ein Bild für die damalige Hellsichtigkeit, Hellhörigkeit und Feinfühligkeit war. Der Stein des Sphinx stammte nicht aus der Region, wo er sich noch jetzt befindet. Er gehörte zu einem Gebirgsplateau weiter im Süden. Ihrer inneren Stimme folgend waren die Menschen dorthin gegangen, hatten das Gesteinsmassiv in Augenschein genommen und beschlossen, aus ihm den Sphinx zu errichten. Dieser Beschluss wurde in die Tat umgesetzt, indem sich die am meisten entwickelten Menschen zusammensetzten, den Ton Om anstimmten, den Stein visualisierten und in einer Fontäne von Licht nach Gizeh transportierten. Da dies so im Weltenplan vorgesehen war, geschah es mit Leichtigkeit und großer Freude. Über mehrere Jahrhunderte wurde an dem Sphinx gearbeitet und immer wieder um die huldvolle Nähe von Re gebetet. Es war keine Baustelle, es war ein heiliger Platz, an dem ein Heiligtum errichtet wurde. Große kultische Feste umrahmten das Tun der Menschen und um den Sphinx herum fand das Leben der Familien statt. Die Erschaffung des Sphinx war ihr Leben, ihre Erfüllung und ihr ganzes Sein drängte danach, hierbei mitzuhelfen. Es war eine heilige Handlung, die sie über die Maßen erfüllte. Es waren dies sehr friedvolle, ruhige Menschen, deren Tun Kontemplation, Gebet und Hingabe an den Gott war. Sie verschmolzen mit ihrem Tun und der Göttlichkeit. Wenn Menschen starben, wurde auch das als huldvoller Akt von Re angesehen, ebenso wie das Erschaffen von Kindern. Der Tod war der selbstverständliche Gegenimpuls zum Leben und fest integriert in das damalige Lebensgefüge. Menschen, welche die Erschaffung von Leben sowie das Sterben und den Übertritt in die geistige Welt begleiteten, sangen dabei den heiligen Ton Om. Om ist höchste Schöpferkraft. Es ist der Atem Gottes, es ist Liebe, Freude, Dankbarkeit und das Wissen um ein von Schöpferkräften geführtes Leben. Es ist Gott. Intuitiv sangen die Menschen dieser Zeit Om und öffneten sich so den Kräften, die für sie und das Leben und Sterben vorgesehen waren. Sie waren dadurch unablässig in ihrer Lebensmitte, das heißt sehr trag- und liebesfähig und sozial kompetent. Om ist und bleibt der Schöpfungsturm des Universums und hat auch heute nichts von seiner Kraft verloren. Deshalb empfehlen wir auch allen Menschen das häufige Singen von Om, auch und gerade in der heutigen Zeit. Die Geschlechtertrennung brachte neben dem bildhaften Denken, dem Entstehen von Gefühlen wie Neid, Gier, Geiz und so weiter, auch die Möglichkeit, Liebe, Freude und Dankbarkeit zu fühlen. Durch diese Schritte hin zu einem Leben als Individuum verließen die Menschen also ihre Symbiose mit Gott. Sie erlebten dadurch eine anfängliche, sie verunsichernde Trennung von der göttlichen Welt. Dieses Gefühl der Trennung, mag es auch noch so schwach gewesen sein, erweckte in ihnen den Wunsch, das von ihnen verehrte Gottesbild in Form eines steinernen Reh zu kreieren und so im Außen eine Möglichkeit zu haben, die schmerzhafte Trennung wieder aufzulösen. Dies sind die ersten Anfänge eines Kultus. Dies ist die Urform von Kirche. Hier entstand Religio, Rückbindung an das geistige Bild Gottes. Hier ist die Wiege der zivilisierten, gottsuchenden Menschheit. Hier am Nil entstand zu einer Zeit, als diese Region bewässert, bewaldet und begrünt war, das erste von Menschen nach außen orientierte Tun, um ihrer Göttlichkeit zu dienen und zu huldigen. Der Sphinx ist daher das erste auf Erden errichtete Bild Gottes und dort an seinem Fuße entstand der erste Kultus der Erdgeschichte. Der Sphinx hat in den 10.000 Jahren seines Bestehens größte Veränderungen auf der Erde erlebt und diese durch die in ihm ruhenden Lichtkräfte begleitet. Das Licht des Sphinx. Die Menschen waren also durch ihre geistigen Kräfte in der Lage, Gestein zu durchdringen und es zu verfeinstofflichen. Durch diese Gabe, das Visualisieren und Umsingen, konnte der Sphinx in einer riesigen Lichtfontäne nach Gizeh transportiert werden. Es war dies ein größter Zeugungsakt, der auch später von anderen Menschen zu anderen Zeiten wiederholt wurde. Diese Transportaktion war nur möglich, weil das Gestein eine andere spezifische Dichte und Härte erhielt. Ohne diesen physikalischen Vorgang, der auch als Dematerialisation bezeichnet werden kann, wäre eine Materialisation an einem anderen Platz nicht möglich gewesen. Dieser größte schöpferische Akt bedurfte entwickelst der Menschen. Er bedurfte der richtigen Zeitqualität und der absoluten Verbundenheit mit Gott. Um diese Voraussetzungen zu erfüllen, bedurfte es langer Vorbereitungen. Die Menschen erwählten das Gestein, nachdem sie intuitiv gespürt hatten, dass es an einem kraftvollen Ort entstanden war, wo gute und kosmische Kräfte sich verbanden. Genauso war es mit dem Platz, der heute den Sphinx beherbergt. Auch er war extrem hochschwingend, irdisch, kosmisch und seit ewigen Zeiten für den Platz des Sphinx vorgesehen. Das gesamte Areal um Sphinx und Pyramiden hat höchste irdisch-kosmische Bedeutung und verfügt über ein Wirrwarr von energetischen Punkten und Linien. Noch bevor der Sphinx durch einen höchsten Schöpferakt im Spirituellen dort als grober Steinblock errichtet wurde, entstand in einem ebenso intensiven und heiligen Akt eine Lichtkammer, die noch immer ihr Licht strahlenförmig in alle Welt ausstrahlt. Bevor dieses Heiligtum errichtet werden konnte, hatten die gleichen höchst spirituellen Menschen, die den Stein aus dem Süden des Landes dorthin visualisierten, umsingend und Gotteslicht bündelnd, den Erdbereich gereinigt und gesegnet. Ihre liebende, symbiotische Verbundenheit mit der Gotteskraft von Re war das Fundament für das Heiligtum der Heiligtümer. Über Leylines ist der Sphinx mit allen Heiligtümern der Erde verbunden und in ein Energiesystem ohnegleichen involviert. Der Sphinx ist auch mit allen planetaren Kräften verbunden, wird durch sie aufgeladen und gereinigt. Betendes, spirituelles, meditatives Tun an jedem anderen heiligen Platz der Erde strömt energetisch zu der Lichtkammer des Sphinx. Desgleichen strömt entsprechendes Tun am Fuße des Sphinx energetisch zu allen anderen Heiligtümern der Erde. Der Sphinx ist energetisch auch mit den hochschwingenden Naturplätzen der Erde verbunden und partizipiert an diesen Kräften. So ist der Sphinx das älteste spirituelle Heiligtum und über seine Lichtkräfte, die ihn erst entstehen ließen, ein multikosmisches Heiligtum, das Erde, Menschen und Planetenkräfte vereint. Im Lichtzentrum dieser immateriellen Kammer befindet sich ein größter, strahlendster Kristall, der alle Lichtqualitäten aufnimmt, harmonisiert und wieder in alle Welt, aber auch ins Erdzentrum, den Kumara-Kristall leitet und so Licht in kristallines Licht transformiert. Der Sphinx ist aufgrund seiner Geschichte und Substanz so etwas wie das vermaterialisierte Gewissen der Erde und somit ein höchst schicksalhafter Kraftplatz. Hier finden stärkste Transformationen, das heißt Umwandlungen statt, um das gebündelte Leid, den Schmerz, die Angst und so weiter in Licht des Lebens und in Licht der Liebe zu verwandeln. Dies alles geschieht natürlich feinstofflich und entzieht sich normaler menschlicher Wahrnehmungsfähigkeit. Es war nicht sicher, ob die Lichtkräfte des Sphinx gemeinsam mit allen anderen Lichtkräften ausreichen würden, um die neue Zeit Gegenwart werden zu lassen. Jetzt ist sicher, der Quantensprung ist vollzogen, die Zukunft in einer fünften Dimension gewiss. So leistet und leistete der Sphinx größte Liebeslichtarbeit und ist ein wichtigster Impulsator der welt- und kosmosweiten Veränderungen. Der Sphinx ist wie ein lichtvoller Wächter, der die Jahrtausende alten Prozesse auf Erden begleitet. Auch wenn er Jahrhunderte unter Sand schlummerte, so wirkten seine Lichtkräfte doch immer. Der Sphinx und die Akasha-Chronik. Das Leben am Fuße des Sphinx und in seinem weiten Umfeld hat sich jeweils so verändert, wie es die Evolution von Mensch, Tier, Pflanze, Gestein, Planeten und Sonnen erforderlich machte. Ein größter, kraftvoller Weltenenergiestrom floss und fließt unablässig durch den Sphinx hindurch und um ihn herum. Dieser Strom gleicht dem vermaterialisierten Weltengewissen und ist auf Erden der vermaterialisierte Aspekt der Akasha-Chronik. Die Akasha-Chronik trägt, wie die Festplatte eines Computers, alle Geschehnisse auf Erden in sich, aber im Gegensatz zum Computer auch das, was der Mensch hätte tun müssen, aber nicht tat. Für jeden Menschen ist in der Akasha-Chronik ein Blatt reserviert, auf das sein Leben eingeritzt wird. Die Höhen und Tiefen, charakterliche Züge sowie das individuelle Schicksal. Größte Geheimnisse sind dort gespeichert und werden dem einen oder anderen Menschen preisgegeben. Immer gab es Menschen, die so entwickelt waren, dass sie Zugang zur Akasha-Chronik erhielten. Es waren dies Heiler, Weise und auch Forscher. Sie hatten Zugang zu bestimmten Sektionen der Akasha-Chronik und mussten ihre menschliche, soziale Reife immer wieder unter Beweis stellen. Das heißt, der geistige Zugang zu den geheimen Korridoren der Akasha-Chronik konnte ihnen bei Fehlverhalten auch wieder entzogen werden. Dies wurde immer als sehr schmerzlicher Verlust empfunden. Auch wenn die Menschen größte Sehnsucht nach dem Licht und der Liebe ihres vorherigen Status der Einweihung hatten, erzwingen konnten sie nichts. Sie mussten wieder die Fäden des alltäglichen Lebens aufnehmen und um Weiterentwicklung bitten. Dem Spruch gemäß, wo viel Licht ist, ist viel Schatten, stürzten diese Menschen wie aus lichten Höhen in den dunklen Keller menschlicher Existenz. Die Entwicklungen vollzogen sich über mehrere Inkarnationen und drückten sich im jeweiligen Seelenbeschluss aus. Meistens waren es Heiler, die Zugang zu weit verzweigten Bereichen der Akasha-Chronik hatten. Sie waren und sind größte Eingeweihte, dürfen dieses Wissen zur Weiterentwicklung der Menschheit erbitten, erhalten und weitergeben. Wird dieses alte Wissen, dieses große Geheimwissen offenbart, so erhöht sich sofort das Schwingungsniveau in diesem Bereich. Es ist eine größte Gnade für den eingeweihten Menschen und für die Menschen, die auf diese Weise von dem tiefen Gehalt ihres Lebens erfahren dürfen. Ein tiefes Berührtsein ist Merkmal dieses Vorgangs. Die uralte Seele berührt die Weltenseele und erhält neue Möglichkeiten der Heilung und Bewusstwerdung. Dies war früher nicht so, aber jetzt, zu Beginn des Wassermann-Zeitalters, sind diese Möglichkeiten gegeben. Und sie sind es, die neue Formen der Heilung darstellen. Bei jedem Offenbarungsakt dieser Art strömen die Kräfte des ätherischen Christus zu dem heil- und segensuchenden Menschen und zu dem Menschen, der diesen Prozess ermöglicht. Der Sphinx und die Individualisierung des Menschen. Der Sphinx wurde vor ca. 10.000 Jahren von Menschen errichtet, die eine symbiotische Beziehung zur Gottheit hatten. Sie fühlten sich nicht mehr ganz eins mit diesen Kräften, wie noch ihre Vorfahren im alten Atlantis. Aber sie waren noch engstens verbunden, verfügten über eine astrale Frömmigkeit, die sich aber im Laufe der Jahre immer mehr zurückzog. So ist der Sphinx einerseits ein Bild für die Loslösung aus der vollkommenen Symbiose mit der Gottheit Re und andererseits ein Bild dafür, dass der Mensch erstmalig beschenkt wird mit der Kraft des Hohen Selbst in sich. Das Hohe Selbst eines Menschen ist mit seiner Geistseele verbunden und eine Art Blaupause der Seeleninformation. Das bedeutet, die göttliche Energie strömt nicht mehr unstrukturiert, ohne Anfang und Ende, durch die körperlose Gestalt des alten Atlantiers, sondern sie strömt nun strukturiert mit einem Anfang und einem Ende im Rückenmarkskanal des feinstofflichen, aber vermaterialisierten Menschen. Diese Kräfte strömen nun nach und nach in den sich entwickeln wollenden Menschen und verwandeln ihn von Grund auf. So fallen die Menschen dieser Anfangszeit nicht nur aus der Symbiose mit Gott, sie gehen auch erste, zarteste Schritte als Mann oder Frau und noch zartere Schritte als individualisierte Menschen einer neuen Zeit. Nach und nach verändert sich durch das Infiltrieren dieser Kräfte natürlich auch die Fortpflanzung. Je weiter die Trennung in Geschlechter von männlich und weiblich voranschreitet, desto mehr erfolgt die Zeugung neuen Lebens durch einen schlafähnlichen Beischlaf ohne Bewusstseinskräfte. Diese vielfältigen Prozesse laufen fortwährend unbewusst ab, fast träumend, obwohl feinstofflich bereits alles angelegt ist, um Bewusstsein, Klarheit und Denken zu entwickeln. Der Sphinx ist also ein frühester, anfänglichster, zartester und dennoch unübersehbar monumentaler Ausdruck der Jahrtausende dauernden Individualisierung des Menschen. Es wurde bereits ausgeführt, dass der Sphinx errichtet wurde, um das Bild des Sonnengottes auf Erden vor Augen zu haben und verehren zu können. Der Sphinx ist somit die erste Projektionsfläche Gottes auf Erden und die erste Möglichkeit einer Devotion in Bezug zu einem monumentalen Bauwerk und Heiligtum. Diesem Vorbild, das sich in die Weltenseele, die Akasha-Chronik, einschrieb, folgten nun über die ganze Erde verteilt nach und nach andere Völker, Stämme und Sippen und errichteten ihrem Gottesbild entsprechend Heiligtümer. Der Sphinx unterscheidet sich aber von allen nachfolgenden Heiligtümern durch seine Entstehungsgeschichte und seine archaisch-monumentale, Gott zugewandte Grandiosität. Der Sphinx als vermaterialisiertes Gewissen der Menschheit hatte und hat eine Art Richterfunktion in der Seele jedes einzelnen Menschen, ob dieser es will oder nicht. Er ist, gleich welcher Religion er sich zugehörig fühlt, als Christ, Moslem, Jude, Buddhist und so weiter, angeschlossen an diese Kräfte. Er wird vom Licht des Sphinx genährt und führt ihm auf feinstofflichster Ebene sein Licht zu. Wie bereits erwähnt, hat jeder Mensch ein hohes Selbst, das sich mit seiner Geistseele verbindet und in ihr spiegelt. Diese Beziehungsfrequenz zwischen hohem Selbst und Geistseele wird ständig über feinste Lichtstränge zum Sphinx gestrahlt, in den immateriellen Kristall geleitet und dort aufgespalten in die verschiedenen Qualitäten von Liebe, Freude, Glück, Neid, Hass, Missgunst und so weiter. Dieses unterschiedlich frequentierte Licht wird, wenn es hoch schwingt, also zum Beispiel Liebe, Freude, Dankbarkeit ausdrückt, direkt in den Kosmos gestrahlt und von dort wieder zurück zum Menschen und seinem Energiemuster zugeführt. Über das von diesem Energiemuster auf die Erde strahlende Licht wird sein Lebensweg bestimmt. Erhält er viel hohes Licht, Licht, das durch die Kräfte des Sphinx geleitet wurde, so geht es ihm gut. Er ist gesund, befindet sich zur rechten Zeit am richtigen Platz und ist mit den richtigen Menschen zusammen. Er ist authentisch und erfüllt die von ihm erwünschte Arbeit. Er ist glücklich, zufrieden und zieht positivste Umstände an. Ist der Mensch voller Neid, Angst, Missgunst, gar Hass, strömt eine zähflüssige Lichtkraft zum Kristall unter dem Sphinx. Diese Energien dürfen nicht sofort zum Menschen zurückstrahlen. Sie müssen zuvor gereinigt werden. So fließt dieses niedrig frequentierte Licht in den Kumara-Kristall, das Zentrum der Erde. Es wird dort aufgespalten und in höher frequentiertes Licht transformiert. Dieses Licht strömt in die Erde und durchlichtet sie. Dem Menschen strömt also kein durchlichtetes Licht zu, stattdessen empfängt er Gedankenimpulse, die ihn spüren lassen, dass er falsch denkt, redet, handelt. Wenn ein Mensch sehr mit seiner inneren Stimme in Kontakt ist, spürt er dies sofort als Unbehagen, Unzufriedenheit, Belastung, Sorgen, Leid und Not. An ihm selbst liegt es jetzt, aus diesen Impulsen Schlüsse zu ziehen. Ist er jedoch voller Stress und Hektik und spürt sich kaum noch, bleibt er verhaftet mit den negativen Lebensmustern. Über das von ihm kreierte Energiemuster strömt nun entsprechend niedrig frequentiertes Licht und erschafft Lebensbedingungen wie Leid, Not, Sorge und so weiter. Positives Denken, Sprechen, Handeln zieht also positive Umstände an. Negatives Denken, Sprechen, Handeln zieht negative Umstände an. Dem Sphinx kommt mit diesen jahrtausendealten Prozessen, die jetzt erstmals öffentlich gemacht werden, eine Schlüsselfunktion zu. Der Sphinx ist im Materiellen ein größtes, heiliges Gottessymbol und im Immateriellen das Gewissen der Menschheit. Er ist zugleich der Ort der Akasha-Chronik und der am höchsten strahlende Lichtplatz auf Erden. Evolution am Fuße des Sphinx. Der Sphinx, mit Kräften ausgerüstet, die ihresgleichen auf der Erde suchen, zog wesentliche Entwicklungsprozesse der Menschheit wie magisch an. Diese Entwicklungsprozesse verbanden sich mit der Erde und bewirkten deren Belebung, Kräftigung und Durchlichtung. Von Anbeginn an war vorgesehen, dass der Sphinx dort steht, wo er auch heute noch seinen Platz hat. Von Anbeginn an war vorgesehen, dass sich nachfolgend die Hochkultur der Ägypter am Nil und um den Sphinx herum entwickelte. Von Anbeginn an war vorgesehen, dass ich dort in der Wesenheit des Jesus, der eingeweihte Christus, der Gottessohn, inkarnierte und der Erde und der Menschheit so den größten Liebes-Lebens-Lichtimpuls zukommen lassen würde. Gerade die Zeit der großen Pharaonen war die Zeit, in der die Gott Re zugewandten Kräfte extrem aktiviert wurden und Größtes bewirkten. Die verschiedenen Pharaonen hatten ihre besondere, in der Evolutionsgeschichte der Erde vorgesehene Aufgabe und aktivierten durch ihr spezielles Tun entsprechende energetische Gebilde der Erde und des Kosmos, die zwar schon vorbereitet, aber noch nicht durchlebt waren. Das Be- und Durchleben dieser vorbereitenden Energiegebilde kann nur durch adäquates menschliches Verhalten erfolgen und setzt ein entsprechendes Denken voraus. So entwickelten die alten Ägypter einen speziellen, sehr kraftvollen Totenkult, der genau diese Durchlebung der Erde bewirkte und dazu beitrug, dass sich die Jesus Christus Gottessohnwesenheit zum rechten Zeitpunkt inkarnieren konnte. Bevor sich Christus zu Beginn des Fischezeitalters auf der Erde inkarnierte, hatte sich die Energie der Erde wie selber durchlebt, was einen neuen, stärksten Belebungsimpuls erforderlich machte. Dieser Belebungsimpuls erfolgte sowohl durch die Inkarnation als auch 33 1/3 Jahre später durch die Exkarnation des Jesus Christus Gottessohnes. Als Vorbereitung für die Geburt des Jesus Christus Gottessohnes dienten vor allem der Pharao Echnaton sowie der Pharao Cheops. Echnaton insofern, als er der Zeit weit voraus war, ichhafte Züge in seiner Regierungszeit entwickelte und so einen stärksten und kraftvollsten Impuls in das Energiesystem der Erde und der Menschheit gab. Pharao Cheops wiederum belebte den Erdorganismus durch den Bau der Cheops-Pyramide und vor allem durch den Bau der Königskammer in der Cheops-Pyramide. In der Königskammer der Cheops-Pyramide fanden von Anfang an Einweihungen statt. Nie wurde in ihr ein Pharao beerdigt. Die Schwingung in der Kammer, in der Pyramide und um sie herum war zur Zeit des Pharaos extrem hoch, auch noch Jahrtausende später. Durch euren Tourismus, euer über riesige Landstriche verbreitetes unspirituelles Leben, werden der Cheops-Pyramide nicht mehr genug spirituelle Energien zugeführt. Durch die Abnahme kraftvoller Erdheilungsplätze reduziert sich die dorthin geleitete Erdenergie und durch die Abnahme starker spiritueller Plätze, Dome, Tempel und so weiter, reduziert sich ebenfalls die von dort auch zur Cheops-Pyramide geleitete spirituelle Kraft der Betenden. Ein Energiesystem, das den Sphinx und danach auch die Cheops-Pyramide mit Energie versorgte, bricht nach und nach durch gravierende Lebensveränderungen auf der Erde zusammen und lässt daher nicht genügend Energiepotenziale entstehen, die für den Sphinx und die Cheops-Pyramide einmal typisch waren. Die Cheops-Pyramide. Wir Menschen heute fragen uns angesichts dieser faszinierenden, monumentalen Bauwerke der damaligen Zeit noch immer, wie geschah diese Arbeit, für die nach Berechnungen in der Jetztzeit Tausende von Arbeitskräften erforderlich gewesen sein müssen? Wie kamen die riesigen Quader an ihren Platz? Was geschah überhaupt dort, wo jetzt die Pyramiden in größter Schönheit die Wüste zieren und den Sphinx ergänzen? Die Cheops-Pyramide ist der höchst schwingende Einweihungsplatz auf Erden. Sie wurde ca. 2500 Jahre vor Christi in großer Nähe zum Sphinx errichtet. Es war bekannt, dass der Sphinx die Göttlichkeit Re darstellte und der erste Kultplatz der zivilisierten Menschheit war. Zu dieser Zeit wollte die ägyptische Kultur erneut einen Höhepunkt spirituellen Schaffens kreieren. Schon Generationen zuvor war bereits über den Bau einer besonders großen Pyramide am Fuße des Sphinx geweissagt worden. Die Pharaonen wussten, dass sich dort ein neues Bild äußerlicher Gottesverehrung und ein Platz höchster Einweihungskräfte befinden sollten, in ähnlicher Form wie der Sphinx, doch mit einem anderen Energiepotenzial. Pharaonen verfügten, wenn auch bereits abgeschwächt, über die Fähigkeit der Materialisation. Sie waren zudem in der Lage, große Menschenmengen in ihre umsingende spirituelle Kraft einzubinden. So ließen sie gemeinsam mit den Menschen ein hochschwingendes Energiefeld entstehen. Dieses Energiefeld wirkte wie ein feinstoffliches Gerüst, wie eine Blaupause der noch nicht errichteten, aber bereits prophezeiten Pyramide. So wurde der Platz bereits Generationen zuvor in Lichtarbeit und Umsingen vorbereitet für den großen Bau. Die Form der Pyramide stand schon lange fest und verkörpert in ihrer Dreiheit Vater, Sohn, Heiliger Geist, Körper, Seele, Geist. Geplant und gebaut wurde die Cheops-Pyramide schließlich von dem Pharao Cheops. Es war ein außergewöhnlicher Pharao, der über besondere Fähigkeiten im Mathematischen verfügte und dieses mathematische Gebäude als Matrix anderer Lebenszusammenhänge anwandte. Pharao Cheops, Mathematiker und spirituell medialer Mensch. So war er der erste Mathematiker, noch vor den alten Griechen, der seine mathematischen Fähigkeiten in den Kosmos projizierte und größte Geheimnisse der Astronomie und der Kräfte im Universum erkannte und erfasste. Seine Berechnungen, die er aufgrund seiner feinsten, wirklich feinsten medial-astralen Frömmigkeit bewerkstelligen konnte, sagten ihm, wo die Pyramide stehen sollte. Diese medial-astrale Frömmigkeit war mit Re verbunden und gekoppelt mit einem differenzierten mathematischen Wissen, das nach dem Bau der Pyramide wieder wie einschlummern sollte, um sich in erdfernen Zonen weiterzuentwickeln, um dann der Menschheit in noch komplexerer Form zur Verfügung zu stehen. So haben kluge Mathematiker bei euch die vielen in der Cheops-Pyramide schlummernden mathematischen Geheimnisse gelüftet, ohne dabei aber das Wesen und die wirkliche Aufgabe der Cheops-Pyramide enträtseln zu können oder zu wollen oder beides. Die Cheops-Pyramide steht so einerseits für den Beginn höchsten mathematisch-naturwissenschaftlichen Denkens und andererseits für eine höchste gottnahe Spiritualität, die auf der Erde ihresgleichen sucht. In dem Pharao Cheops konnten sich diese Kräfte verbinden. Er konnte präzise mathematisch denken und war gleichzeitig hingebend spirituell intuitiv. Ihm gelang damals erstmalig auf der Erde die Verbindung dieser Kräfte. Die weitere Entwicklung sah vor, dass diese Kräfte immer mehr in die Polarität von Denken und Glauben gehen sollten. Jetzt, zu Beginn des Wassermann-Zeitalters, haben sie ihren Höhepunkt in den Menschen gefunden, die naturwissenschaftlich präzise denken können, aber eine Schöpfungsentität ablehnen. Genau dahin sollte die Entwicklung gehen, in die Polarisierung von Denken und Glauben und in die größte gottesferne Einsamkeit des Individuums. Ihr habt jetzt den tiefsten Punkt von naturwissenschaftlich orientiertem Denken gepaart mit größter Individualisierung und Einsamkeit erreicht. Parallel dazu wird der starke Strom des Wassermann-Zeitalters erkennbar und die Menschen werden mit ihrem an Egoismus, Habgier und Macht orientierten Denken, Sprechen und Handeln davon erfasst und in größte Not, größtes Leid und größte Verzweiflung getrieben. So ist jetzt die Zeit reif für die Entschlüsselung ältester Geheimnisse, um einerseits die Schwingung auf der Erde anzuheben und andererseits die Menschen durch Bewusstwerdung ihrer Gottesferne und denkerischen Einsamkeit an die Grandiosität und Verbundenheit von Denken und Glauben heranzuführen. So kann der Mensch heute neue, ihm gemäße Schlüsse aus allem ziehen und sich neu finden in der Verbundenheit von Denken und Glauben. Der Bau der Pyramide. Als dann Pharao Cheops alle Kenntnisse bezüglich des Baus der Pyramide in sich gespeichert hatte, berief er die höchsten ihm untergeordneten spirituellen Würdenträger und verfügte in seiner Eigenschaft als in höchste kosmische Geheimnisse eingeweihter Pharao den Bau der Pyramide. Das Wichtigste der Pyramide war die Königskammer. Sie war Anfang und Ende, Sinn und Erfüllung. Sie war das Kernstück und der Grund der riesigen Cheops-Pyramide. Von der Königskammer aus wurde die Pyramide visualisiert und sodann in einem größten spirituellen Lichtakt errichtet. Cheops Berufung in dieser Inkarnation war also die Errichtung der Pyramide als Blaupause in der geistigen Welt, die mathematische Errichtung der Pyramide in ihm selbst und in seinem Energiesystem in der geistigen Welt, die Verbindung dieser Werte über seine höchste spirituelle Reife und Anbindung an die göttliche Welt, an Re. Diese gebündelten Geschehnisse bewirkten einen größten Lichtimpuls, eine hochfrequente Lichtenergie, die weit größer ist als das, was ihr heute an Lasertechnologie kennt. Dieser Lichtimpuls bewirkte eine Loslösung der Steinquader aus ihrer Ursprungsqualität im Gebirgsbereich, sodann ihren feinstofflichen Transport und das feinstoffliche Ineinanderfügen der Quader an ihrem Bestimmungsort. Als dies geschah, blieb auf der Erde die Uhr stehen. Es war energetisch ähnlich dem Karfreitagsgeschehen bei der Kreuzigung des Christus auf Golgatha und doch ganz anders. Es war die Geburt einer neuen Energie. Ein höchster Einweihungskultus wurde materiell geboren, um sodann in der Königskammer praktiziert zu werden. Der Einweihungskultus. Der Einweihungskult im alten Ägypten war ein alter Kult, der seit Beginn der Lebensphase im dortigen Raum praktiziert wurde. Eingeweiht wurden in erster Linie Pharaonen. Sie wurden als zukünftige Repräsentanten von Gott Re geehrt und ihre Einweihungen fanden in der Königskammer der Cheops-Pyramide statt. Im alten Ägypten wurden Männer und Frauen eingeweiht. Neben den Einweihungsritualen für Pharaonen und Pharaoninnen gab es auch Einweihungsrituale für Priester, Priesterinnen, Astrologen, Astrologinnen, Heiler, Heilerinnen und alchemistische Forscher und Forscherinnen. Ihre Einweihungen fanden allerdings nicht in der Königskammer, sondern an anderen heiligen Plätzen statt. Neben den Einweihungen wurde die Königskammer der Cheops-Pyramide regelmäßig von heiligen Männern und Frauen genutzt, die in der Kammer sitzend oder die Lemniskate gehend Om sangen. Sie luden damit das Schwingungsniveau der Pyramide und des um sie liegenden Bereiches auf und näherten so auch die Kräfte des Sphinx. Die Einweihungskammer ist energetisch mit dem Sphinx verbunden und damit zugleich auch mit allen anderen Chakren der Erde, sowie mit deren großen und kleinen heiligen und natürlichen Plätzen. Feinste Energiebahnen durchziehen die Cheops-Pyramide und finden in der Königskammer ihren Knotenpunkt. In dieser Kammer pulsierte immer das höchst frequentierte Licht auf Erden. Hier ist das Scheitelchakra der Erde. Hier strömt stärkstes Licht in den Kosmos und nimmt kraftvollstes Licht von allen Planeten auf. Dieses Licht wird gebündelt und wie durch das Prisma eines Kristalls in alle Welt gestrahlt. Dieses Licht ist Liebes-, Lebens-, Friedenslicht und nährt die Erde, den Kosmos und die Menschen. Auswahl und Vorbereitung zur Einweihung. Es gab unterschiedliche Stufen der Einweihung, die dem Stand des Einzuweihenden entsprachen. Mit Stand waren sowohl seine spätere Tätigkeit als auch der persönliche Entwicklungsstand gemeint. Gerade im Bereich der Einweihungen durften keine Fehleinschätzungen passieren. Das heißt, der für die Einweihung vorgesehene Mensch musste der Einweihungsstufe entsprechend entwickelt sein. Der Schüler wurde zuvor mit anderen Schülern in der Kunst unterwiesen, die seine spätere Tätigkeit sein sollte. Nur für spätere Pharaonen war ein weitergehendes und komplexeres, über Jahre gehendes Einweihungsszenarium vorgesehen. So gab es am Hofe der Pharaonen immer auch eine Schule der Einweihungen, die dem Pharao direkt unterstand. Da ein Pharao viele Kinder zu zeugen pflegte, wurde unmittelbar nach der Geburt eines Kindes geprüft, ob es gegebenenfalls für hohe und höchste Würden geeignet war. Diese Prüfung wurde durch hellsichtige Menschen vollzogen. So war es sehr früh möglich, die geeigneten Kinder entsprechend ihrer Anlagen und Fähigkeiten zu unterweisen. Dieser vorbereitende Prozess war auf höchster Ebene angesiedelt und nur hervorragenden Lehrern wurde die Verantwortung übertragen, zu unterrichten. Neben ihrem Fachwissen verfügten sie über komplexestes spirituelles Wissen, da Spiritualität der Weg zur Verehrung Res das Zentrum bildete. Wichtige Begleiter und Lehrer waren die sogenannten Hierophanten. Nach Beginn der Pubertät durfte die erste Weihe vorgenommen werden. Es war dies immer eine Prüfung in sowohl fachlichem Wissen als auch eine Mutprobe zur Stärkung des Charakters der Persönlichkeit. Der Schüler durchlief also einen Kanon von Prüfungen, die seine speziellen Fähigkeiten, aber auch seine spirituelle bzw. soziale Reife prüften. Im Schüler und um ihn herum bildeten sich Energiestrukturen, die dem hellsichtigen Hierophanten zeigten, wo der Schüler stand. Hatte er bestanden, durfte er sich für weitergehende Aufgaben und Ziele auf den Weg machen. Die über Jahre vorbereiteten Einweihungsschüler wurden zu einem bestimmten Zeitpunkt kosmischer Koinzidenz für das Ritual der Einweihung vorbereitet. Ein sehr klares Ja zur Einweihung und ein Ja zum Eintauchen in das jenseitige Reich, in das Reich von Dämonen und Toten, musste bei vollem Bewusstsein gegeben werden. Mit vollem Bewusstsein ist nicht die geistige Klarheit der jetzigen Zeit gemeint. Sehr wohl musste der Einweihungsschüler aber über die Gefahren der Einweihung und die Gefahren nach der Einweihung Bescheid wissen. In dieser Phase war der Hierophant ein wichtiger Partner des Einweihungsschülers. Da zwischen beiden bereits eine lange von Liebe und Respekt getragene Beziehung bestand, konnte sich der Schüler dem Lehrer anvertrauen. Dieser machte ihm unter anderem die Gefahr deutlich, aus der jenseitigen Welt gegebenenfalls nicht mehr zurückkommen zu können, da sich trotz bester Vorbereitung und Begleitung immer auch unwegbare Störungen einstellen konnten. Der Festtag der Einweihung. Sollte nun eine Einweihung stattfinden, so wurde der Bevölkerung der Einweihungstag mitgeteilt. Bei einer großen Einweihung wurde immer nur ein Einweihungsschüler eingeweiht. Er wusste lange vorher, was ihm bevorstand und hatte vor der öffentlichen Ankündigung seine Zustimmung und seinen ausdrücklichen Willen kundgetan. Die Feierlichkeiten begannen mit den ersten Strahlen der aufgehenden Sonne. Ein großer Zug festlich gekleideter Menschen machte sich vom Sphinx aus auf den Weg zur Cheops-Pyramide. Der gesamte Hofstaat des Pharao oder der Pharaonen war anwesend und bereit, dieses hohe Fest mitzufeiern und den jungen Neophyten geistig-seelisch auf seinem Weg zu begleiten. Der Pharao oder die Pharaonen führten den heiligen Zug an. Dann folgte der Hierophant und hinter ihm schritt der Einweihungsschüler. Der Pharao oder die Pharaonen trugen als Ausdruck ihrer Pharaonenwürde und als Ausdruck ihrer Gott-Re-Vertreterkraft auf Erden Kobra und Phönix auf der Stirn. Kostbarste Gewänder verhüllten ihre Körper und Gold und Lapislazuli waren ihr bevorzugter Schmuck. Hinter dem Einweihungsschüler schritten Priester, Priesterinnen und Lehrer der Einweihungsschule. Sie trugen weiße Gewänder. Begleitet wurde der Zug von unablässigem Umsingen. Vor dem Eingang der Cheops-Pyramide hielt der Zug an. Alles Singen verstummte. Pharao oder Pharaonen samt Hofstaat sowie die Lehrer und einige Priester formierten sich vor der Pyramide. Sitzend und stehend, ehrfurchtsvoll und in Liebe das weitere Geschehen abwartend. Als erster stellte sich der Hierophant vor die Tür der Cheops-Pyramide. Er und alle nachfolgenden Personen, also der Einweihungsschüler und einige höchste Priester, erhielten kostbare Schalen mit Öl und einen brennenden Docht. Zu ihrem weißen Gewand trugen sie ein strahlendes goldenes Stirnband. So schritt der kleine Zug von Menschen in die Pyramide hinein. Wenn er sich in Bewegung setzte, vibrierte ein von allen Anwesenden gesungenes Om durch die Luft und verband Kosmos, Mensch und Erde. Es war ein urgewaltiger Ton, der die Kraft hatte, Tote ins Leben zu holen und Kranke zu heilen. Er war von Liebe und Ehrfurcht getragen und eine höchste Kraft für den einzuweihenden Schüler und den Hierophanten. Beide fühlten sich durch das Om getragen und erhoben und hatten dadurch eine potenziertere Kraft zur Verfügung. Als dann der schachtartige Gang beschritten wurde, sangen die Teilnehmer der Einweihung weiterhin Om und stärkten sich so für das vor ihnen liegende Ritual. Die Einweihung in der Königskammer. Ein ehrfurchtgebietender Zug von Menschen stieg die Stufen hinauf. 12 Priester und Priesterinnen, der Einweihungsschüler und der Hierophant. In der Einweihungskammer angekommen, brandete das Om auf und die beteiligten Menschen gingen dabei die Lemniskate in der Königskammer. Dann verteilten sich die 12 Priester und Priesterinnen im Kreis um den Sarkophag. Und der Hierophant fragte den Schüler noch einmal ausdrücklich, ob er die Einweihung wolle. Ein nochmaliges, eindeutiges Ja musste folgen, ansonsten wäre das Ritual abgebrochen worden. Sodann stieg der Einweihungsschüler in den Steinsarg und legte sich dort hinein. Der Hierophant nahm Kontakt auf zur geistig-seelischen Substanz des Schülers und begleitete ihn in die jenseitige Welt. War die Verbindung störungsfrei hergestellt, legte der Hierophant eine Lichtschranke auf den Sarkophag, sodass der Einweihungsschüler geschützt war vor weltlicher Unbill. Langsam formierte sich der Zug zurück. Vorweg der Hierophant, gefolgt von den Priestern und Priesterinnen. Leise summend verließen sie die Königskammer und schritten durch den hohen Schaft nach draußen. Voller Ruhe hatte die zurückgebliebene Menschenmenge vor der Einweihungskammer gewartet und fiel nun in den Omgesang der Priester ein. Der Hierophant hatte jetzt ständig Kontakt zu dem Einweihungsschüler und begleitete ihn in den Welten des Jenseits. Während der gesamte Hofstaat und die Priester aufbrachen, blieb der Hierophant am Fuße der Cheops-Pyramide zurück und verharrte dort 3 Tage und 3 Nächte. Nach dieser Zeit kehrte der Hofstaat zurück, wiederum angeführt von Pharao oder Pharaonen und von den Priestern. In Sammlung und Ehrfurcht vor dem Leben und der göttlichen Kraft Res nahmen alle Beteiligten Platz vor der Pyramide. Erneut formierte sich ein heiliger Zug zum Betreten der Königskammer. Voran ging der Hierophant. Weiß gewandet mit goldenem Stirnband und kostbarer Ölschale in den Händen. Ihm folgten 12 Priester und Priesterinnen. Als der Zug aufbrach, summten und sangen alle Menschen. Sie dankten Gott Re und dem amtierenden Pharao oder der Pharaonen für dieses große Ritual. Die Priester schritten sodann würdevoll in den langen hohen Schacht, der zur Königskammer führte, und versammelten sich um den Sarkophag. Während der Hierophant seine Position vor dem Sarkophag einnahm, verstummte der Omgesang allmählich. Alle Priester stimmten sich energetisch auf die Erlösung aus dem Einweihungsschlaf ein und stärkten so das energetische Band zwischen Hierophant und Einweihungsschüler. Dann entfernte der Hierophant die Lichtschranke über dem Sarkophag und forderte den Schüler auf, sich aus der geistigen Welt zurückzuziehen und in das gegenständliche Leben zurückzukehren. Langsam, sehr langsam kehrten die Lebensprozesse in den Einzuweihenden zurück und er tauchte in sein neues Leben ein. Die geglückte Einweihung war ein solch tiefer, den Menschen berührender, ihn immens auffühlender Prozess, dass danach immer ein neues Leben begann, ja beginnen musste. Nach der 3-tägigen Einweihungsphase verfügte der Schüler über neue Erkenntnisse und Fähigkeiten und war nun qualifiziert, den weiteren Weg zum Pharao, zur Pharaonin zu gehen. War der jetzt Eingeweihte wieder ganz in seinem irdischen Körper angekommen, so formierte sich der heilige Zug umsingend zum Abstieg durch den Schacht, aus dem Dunkel hinein in das Sonnenlicht der Wüste. Das Ende der Hochkultur im alten Ägypten. Es wurden immer mehr Einweihungen in die Pharaonenwürde durchgeführt, als später Pharaonen und Pharaoninnen in ihrer Eigenschaft als spirituelle und politische Würdenträger tätig waren. Dies hatte zur Folge, dass am Sitz von Pharao oder Pharaonen mehrere Menschen leben konnten, die für den weiteren Weg des Pharao geeignet waren. Da eine symbiotische Verbundenheit mit dem Sonnengott Re zu dieser Zeit nicht mehr bestand, waren Machtkämpfe unter den bereits qualifizierten, für eine zukünftige Pharaonenschaft geeigneten Männern und Frauen üblich. Auch Pharaonenschüler wurden in diese Kämpfe und in das Schmieden von Ränken einbezogen. Von den Hierophanten, die eine extrem hohe Schwingung hatten und auf der feinstofflichen Ebene sehen konnten, in welcher Gefühls- und Gedankenwelt sich der Schüler und eingeweihte potenzielle zukünftige Pharao befand, konnten wichtige Schlüsse aus diesem Szenario gezogen werden. Sie berieten sich sodann und ließen den amtierenden Pharao oder die amtierende Pharaonin nicht im Ungewissen über die charakterlichen Schwächen und Stärken ihrer Nachfolger. Im Idealfall wurde der edelste Pharaonenschüler nach dem Tod des Pharaos oder der Pharaonin Nachfolger in der Sonnengott-Re-Vertreterschaft auf Erden. Im Idealfall. Aber auch im alten Ägypten gab es charakterliche Schwächen unter den Pharaonen und Pharaoninnen, den Hierophanten, den bereits eingeweihten und nicht eingeweihten Schülern und Menschen außerhalb dieses Kreises, die spezielle andere Ziele hatten. Und so lebten neben den höchst entwickelten Menschen auch solche, die Macht, Geld und Anerkennungsgierig waren und die Pharaonenwürde und ihr Amt für sich und ihre Interessen missbrauchten. Das war auch einer der Gründe, weshalb die Hochkultur der Ägypter verfiel und von anderen Völkern in transformierter Form mit den unterschiedlichsten evolutionsmäßigen Zielen übernommen wurde. So geschah es auch, dass noch Minderjährige den vorgeschriebenen einweihungsfähig nicht durchlaufen habende Mitglieder des Pharaonengeschlechts Pharao wurden. Sie verfügten nicht über die erforderliche Reife und auch nicht über die speziellen Kräfte, die in der Regel einem Pharao eigen sind. Dadurch entstanden energetische Löcher, die dunklen Machenschaften Tür und Tor öffneten. So kam es, dass der Einweihungskult, der über Jahrhunderte, ja Jahrtausende das Leben in der Cheops-Pyramide prägte, der größte Lichtkräfte entstehen ließ und freisetzte, seine Bedeutung verlor. Die zwei weiteren Pyramiden auf dem großen heiligen Areal von Sphinx und Cheops-Pyramide dienten von Anfang an der Verschleierung dessen, was tatsächlich in der Pyramide geschah. Einweihungsplätze und Einweihungswissen wurden immer geheim gehalten. Nur wenige Menschen durften wissen, wo und wann sich an welchem heiligen Platz was ereignete. In der Cheops-Pyramide befand sich viele Jahrhunderte ein höchst energetischer Stab, die Bundeslade. Mit diesem Stab konnte materialisiert und dematerialisiert werden. Es bedurfte dieses Hilfsinstrumentes, da die Fähigkeit der Materialisation und Dematerialisation sich von den einzelnen Menschen immer mehr zurückzog. Allerdings konnten nur höchst entwickelte Pharaonen mit diesem Stab arbeiten. Die Bundeslade befand sich in einem geheim gehaltenen Steinverlies in der Königskammer. Dieses Verlies haben eure Ägyptologen nicht gefunden. Sie werden es auch nicht finden, da der letzte tätige Pharao die Bundeslade dematerialisierte und den Zugang zum Verlies entodete. Er wusste, dass die Zeit der großen Pharaonen und die Zeit der großen Einweihungen in der Cheops-Pyramide vorbei war und sicherte so die Insignien der Macht. Die Einweihung von Jesus in der Cheops-Pyramide. Nach der Blüte der ägyptischen Hochkultur stellte die Vorbereitungszeit des Jesus zur Wesenheit des Christus eine Belebung dieses Ortes dar. Um seine Aufgabe und seinen Weg wissend, war Jesus während seiner Wanderjahre noch vor der Taufe im Jordan bei und in der Cheops-Pyramide. In einer geheimen Zeremonie mit eingeweihten Menschen, die sich göttlich geführt dort trafen, fand eine Einweihung der Jesuswesenheit statt. Es war dies die Voraussetzung für die spätere Taufe im Jordan, wo sich die Christuswesenheit in den Jesus inkarnierte. Der Weg des Jesus Christus, Gottes Sohnes, über Geburt, Tod und Auferstehung war auch die Voraussetzung für die jetzt stattfindende Geburt des Christus im Ätherischen. Mit der Einweihung wurde bereits zu jenem Zeitpunkt die Erde belebt und in eine anfängliche Durchlichtung geführt. Die blank polierten Quader, die die Pyramide im hellen Sonnen-, Monden- und Sterneslicht erglitzern ließen, nahmen dieses kosmische Licht auf und führten es zentriert in die Königskammer. Das war der wesentliche Grund für das glatte Äußere der Pyramide. Gleichzeitig konnte sie so über viele Meilen von den Menschen wahrgenommen werden und ein Feuerwerk des Lichtes inszenieren. Hinter der ganzen Entwicklung vom Sphinx über die großartigen Heiligtümer am Nil bis zum Untergang dieser Hochkultur am Fuße der Cheops-Pyramide steht der alle Lebensprozesse auf Erden steuernde göttliche Wille, der über die alle Lebewesen durchdringende Lebenskraft Anfang und Ende, Hochzeit und Zusammenbruch steuert. Ihr, die Menschen der Jetztzeit, steht am Beginn einer neuen großen Zeitepoche und dürft an dem zurzeit auf Erden herrschenden Leid, an dem Egoismus, der Habgier und Lieblosigkeit, der Einsamkeit und der spirituellen Dummheit und Kälte lernen, wie es nicht sein soll, wie es aber ist, wenn der Mensch sich in vorgenannten Kräften verliert und nicht sieht, welch einmaliges, zu großer Liebe und schöpferischem Tun geschaffenes, mit göttlichen Kräften ausgerüstetes Wesen er ist. Wir höchsten geistigen Kräfte offenbaren euch Menschen ein bisher geheim gehaltenes Wissen, das weltweit das Bewusstsein anhebt und neuen Formen von Leben und Lieben Raum bietet. Vergesst nie, wirklich nie, dass ihr der Schöpfer eures Lebens seid, über diverse Inkarnationen versteht sich, und ihr es in der Hand habt, wie erfüllt oder unerfüllt euer Weg auf Erden verläuft. Geht umsingend in das neue Zeitalter, lasst das Wunderbare, Absurde und Revolutionäre Realität werden und seid dankbar für alles, was die göttliche Welt euch zukommen lässt. Segen über die Erde, den Kosmos, Mensch, Tier und Pflanze. Amen. So sei es. Ende der ersten CD.